Irgendwann hat seine Freundin reingeschrien, hör auf, ich muss dich heute noch nach Hause fahren.
Ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich in der NDR Talkshow sitzen müsste und müsste dann über meinen emotionalen Seelenstriptease sprechen.
Das fand ich, wow, das ist der größte Dreck gewesen.
Das ist, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren der klicksstärkste Song gewesen. Aber so, wir werden ihn live nicht spielen.
Seit 2013 gehen unsere heutigen Gäste steil. Relativ schnell nach dem Abschied vom Rhein Poetry Slam war klar, die musikalische Zukunft wird groß. Eine herbe Enttäuschung wäre allerhöchstens schlechte Handschrift oder der Verzicht auf Spaghetti Bolognese. Wir hoffen inständig, dass der Titel ihres Live-Albums nicht auf die Karriere zu beziehen ist, denn Halbzeit soll noch lange nicht sein. Gerade erst gab es dreiköpfigen Zuwachs auf der Bühne und für die treuesten Fans heißt es jetzt Willkommen im Club. Was es damit auf sich hat, erfahren wir von Ihnen im Gespräch mit Anja Ressler und Andreas Lingsch und wollen natürlich wissen, wie sie sich im härtesten Musikquiz zwischen Sülldorf und Hinschendorf schlagen. Hier sind unsere heutigen Soundgäste Max und Jonas vom Lumpenpack.
Hallo, ja, herzlich willkommen im Podcast Soundgäste, hier mit mir und Andreas und
Hallo.
Euch, dem Lumpenpack, Jonas,
Hallo.
Max.
Hi. Vielen Dank, thanks for having us.
Dieser Podcast hier dreht sich um Musik. Wir quizzen, wir reden, wir plaudern mit euch genau ganz viel und wollen heute mal wissen, wie geht's denn dem Lumpenpack? Das Lumpenpack hat was vor, beziehungsweise ihr habt jetzt ein oder andere Single rausgebracht. Die letzte war Hauskindbaum.
Genau.
Genau, und in zwei Tagen kommt die neue. Und ich finde, das Lumpenpack hat was vor. Das ist ein schönes Lebensmotto für uns ja, oder unsere Band. Ja. Das Lumpenpack hat was vor. Es ist tatsächlich immer irgendwie so in der Schwebe. Wir haben immer irgendwas vor, aber es ist irgendwie immer so halb konkret, bis es dann da ist. Und dann ziehen wir quasi im Nachhinein so einen roten Faden durch unser Oeuvre und sagen, das war alles von langer Hand geplant.
Klar.
Ja, wir haben Dinge vor, klar.
Darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Wir haben aber ganz am Anfang immer eine kleine Rubrik, die nennt sich die persönliche Note. Das heißt, die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was jetzt kommt. Wir erzählen, welchen Song wir gerade abfeiern oder besonders oft und gerne und viel hören oder der uns irgendwie gerade in den Sinn gekommen ist. Und bei mir ist es witzigerweise irgendwie gestern, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber spülte meine random Shuffle-Funktion mir irgendwie, irgendwo, irgendwann, aber nicht die Nena-Version, sondern
die von Jan Delay.
Ja,
weil
er
wieder eine VÖ hat wahrscheinlich.
Ja, ne, irgendwie wahrscheinlich der Algorithmus mir da einfach irgendwas hingebrettert. Aber dann habe ich mich kurz in mein, oh Gott, 14-jähriges Ich oder 13-jähriges Ich oder wie auch immer, wie alt ich da war, zurückerinnert und wie ich das erste Mal, glaube ich, auch latent verknallt war und dachte mir, Mensch, was für ein geiler Song das eigentlich war, was für eine tolle Interpretation.
Mega.
Deswegen packe ich für alle Kids da draußen, die es vielleicht noch nicht kennen oder auch sich genauso fühlen wollen wie ich, diesen Song auf die Playlist, die persönliche Note. Andreas, was hast du denn damit gemacht? Ich habe dich auch noch gar nicht zum Wort kommen lassen.
Ey,
hallo Andreas.
Es ist mal eine schöne Abwechslung, finde ich, in diesem Podcast. wurde nicht durch den Algorithmus, sondern durch das 5-jährige Jubiläum von Rihannas letztem Album, Anti, nochmal in Rihannas Katalog gespürt. Man muss dazu sagen, Anti ist jetzt nicht irgendwie ihr stärkstes Album eigentlich gewesen, aber seitdem gab es gar nichts an Musik, deswegen muss man immer auf ihre alten Songs zurückgreifen. Und dann bin ich beim Album Unapologetic gelandet, wo es den schönen Song Love Without Tragedy gibt. Und es ist einfach nur so ein 2-Minuten-Song, relativ knapp, und der geht dann über in Mother Mary, also so ein Song, aber es sind 2 Tracks. Und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass der nie als Single ausgekoppelt wurde, weil er wirklich einfach richtig schön ist. Ein toller, so ein Hidden Jam auf ihrem Album. Und ja, wir können, glaube ich, und da spreche ich, glaube ich, auch für die Jungs alle, nur hoffen auf ein neues Rihanna-Album.
Safe. 2021 wird Rihannas Jahr. Mal wieder. Hoffentlich.
Es ist echt 5 Jahre her, das letzte
Krass,
Album von Rihanna.
Ja, seitdem
abgefahren.
Nur Dessous rausgebracht, aber keine Songs mehr. Ja.
Wahnsinn.
Ja, wart ich persönlich auch noch drauf dieses Jahr.
Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr gerade Songs, die bei euch rauf und runter laufen?
Also Rauf- und Runterlauf-Songs gibt's ja die immer wiederkehrenden, finde ich, die man halt so dauernd hört oder halt die, die irgendwie neu auftauchen. Und lustigerweise hatte ich erst neulich mit Jonas, haben wir über ZSK gesprochen. Das ist ja wirklich eine ganz weirde Punkband. Ich finde, Punkmusik ist so weird, aber gleichzeitig auch so schön. Und sie haben ein neues Album gemacht. Und die Single heißt Die Kids sind okay. Und ich finde, das ist, es verrät mit dieser geilen, dummen Schlichtheit, warum Punkmusik sowas Schönes ist. Und deshalb höre ich es erstaunlich häufig, weil es, eigentlich ist es kein Song, den man häufig hören muss, weil er, ja, er hat halt drei Akkorde, es ist halt Punk und er dauert 1,50 oder so. Aber es ist irgendwie so, es befreit meine Seele in diesen schwierigen Zeiten.
Ich habe zwei Songs tatsächlich. Ich bin nämlich auch kein Dauer-Song-Hörer, aber ich arbeite mich immer ganz gerne in so Künstler-Övres und Auskopplung rein, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung, wer diese Person ist. Und ich bin auf The Weeknd natürlich durch seine Super Bowl Halftime-Show gestoßen und habe gemerkt, so wahnsinnig viel habe ich mich mit dem nie beschäftigt, obwohl ich ihn schon mal gestriffen habe, weil ich großer Daft Punk-Fan bin und der mit denen zwei Songs gemacht hat. Und es ist zum Beispiel einer, Feel It Coming von The Weeknd mit Daft Punk, feiere ich gerade mega krass ab. Und außerdem eine Band, die mir der Algorithmus reingespült hat, die noch relativ jung ist. Ich habe sonst nichts über sie erfahren. Sie sind so ein bisschen die Mischung aus Jeremias und Bruckner. So ein ironisches Funk-Coming-of-Age-Anfang-20-Ding. Die heißen Schorle. Mhm. Aber das E ist eine 3. Und der Song heißt Gegenverkehr. Und ich, wie gesagt, man weiß noch nichts über sie. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das, was sie machen, ironisch gemeint ist oder nicht. Aber es ist irgendwie witzig. Holt mich ab.
Sollte man beobachten. Ja, das ist auch das Schöne an unserer persönlichen Note-Playlist, dass man da immer auch, also ich hoffe zumindest, dass die Leute, die irgendwie abonnieren oder aufhören, da auch was Neues entdecken und dann inspiriert werden und sich freuen über tolle neue Musik.
Ich mag es auch, dass du die Super Bowl Halftime Show wirklich noch nutzt, um auf neue Acts mal aufmerksam
ja, das ist einfach, das ist mein Medium.
Der meistgestreamte Song des letzten Jahres war ja The Weeknd mit Rosalia, glaube ich. Ne?
Ja, aber ey, wo hast du den entdeckt, The Weeknd? Ja, ey, ich weiß nicht, ob das, kennst du das, wo sie nicht das Ball, sondern mit diesem Ei so werfen? Da ja,
vor allen Dingen nachts um 3:30. Das ist die Uhrzeit, wo ich auf neue Künstler aufmerksam werde, wo ich einfach auf Fun gehe. Ich fand auch seine Show schon ganz gut. Also das war ja schon, da kann man ja mit arbeiten. So vom Setting mit dem Chor und so, das war schon echt ein guter Einstieg in unsere Beziehung.
Süß. Aber ich würde die Frage sofort mal weiterspielen, die du an Schorle eigentlich gestellt hast. Diese Musik, meint ihr das eigentlich ironisch, Jungs?
Ich glaube schon, zu teilen.
Ja, ich
bin mir nicht sicher. Es ist einfach, es gibt ja so, es gibt Ironie und dann gibt's Postironie und dann gibt's so diesen ganzen Keller darunter, finde ich, mit diversen Layern, wo dann auch, wo es egal ist, wo sich alle einig sind, wir können das jetzt nicht mehr entwirren. Es ist jetzt so meta-ironisch im Grunde und da irgendwo sind wir. Ich weiß es nicht mehr genau, ob unsere Songs ironisch sind oder ob wir die ernst meinen, aber es ist, befindet sich in diesem Licht.
Es ist vor allen Dingen so die Frage, wie werden unsere Songs rezipiert? Das ist die viel spannendere Frage. Hört man uns ironisch oder hört man uns, weil das ironisch ist? I don't know. Das liegt ja auch nicht bei uns. Also ich glaube, wir geben uns bei jedem Song maximal Mühe, Fun zu haben, in welche Richtung das auch immer kippt. Und wie man das tatsächlich rezipieren will, ist ja dann jedem selbst überlassen.
Das kann ja, also genau, wir gehen mal kurz einen Schritt zurück. Ihr kennt euch oder ihr seid zusammen als Duo seit 2012. Das ist jetzt auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und man sagt ja, oder man kennt euch ja wahrscheinlich eher vom Poetry-Slam-Bühnen und Kleinkunstbühnen. Oder würdet ihr das jetzt sagen, nee, das stimmt jetzt so nicht. Oder also ihr habt ja nicht immer, also man hat so ein bisschen das Gefühl, oder ich, dass ihr jetzt sagt, jetzt machen wir es mal ernst mit der Musik.
Ja, das stimmt wahrscheinlich von außen betrachtet, je nachdem, wie intensiv man sich halt mit uns, glaube ich, auseinandersetzt. Also ich glaube, es gibt der Großteil der Leute, die uns hören, die kennen uns nicht mehr von Slam. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass sich das in den letzten 3-4 Jahren so vergrößert hat bei uns, dass inzwischen das Gros des Publikums uns als musikalischen Act, als nischigen Act wahrnimmt, durchaus, der irgendwie da passieren kann in der Kleinkunstrichtung. Aber ich glaube, für die meisten Leute sind wir ein Musik-Act. Und die sind dann eher inzwischen überrascht, wenn sie auf unsere Vergangenheit stoßen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie seit 8 Jahren dabei sind, die noch die Shows mitbekommen haben, wo wir am Anfang Texte vorgelesen haben und zwischendrin mal ein Lied gespielt haben. Und jetzt ist es auf jeden Fall ernsthafter, glaube ich. Aber das ist das, was wir schon immer machen wollten, aber aufgrund unserer Genese, glaube ich, nicht machen konnten. Wir mussten jetzt lange Kleinkunst machen, weil das wir waren in dieser Ecke
wir
drin.
Waren
wir
waren für
kamen
mehr
da,
noch nicht bereit.
Ja,
ja. Ja, jetzt seid ihr erwachsen, Hauskind, Baum, nicht Hund. Es ist jetzt wird's ernst, ne?
Also wir hoffen persönlich nie, dass es
ernst wird.
Jetzt ernst wird. Ich glaube, so diese Leichtigkeit bewahren wir uns zumindest in der Mucke so, die wir machen. Und ich glaube, um da darauf zurückzukommen, ob wir unsere Musik eigentlich ironisch meinen. Ich glaube, die Musik selbst, die meinen wir nie ironisch. Wenn wir irgendwas rausbringen, dann stehen wir zu 100% hinter der Mucke. Ob das jetzt inhaltlich ein ironischer Song ist, das ist eine andere Frage. Aber die Mucke, die wir machen, da haben wir selbst immer mega Bock drauf. Da sitzen wir dann im Studio und es ist dann nicht so, wir machen jetzt diese Nummer hier so halb ironisch, so Schwarzwälder Kirschtorten KZ-mäßig. das ist dann schon immer Full Force, volles Brett, durchproduziert, weil wir so klingen wollen, wie das klingt. Sei das jetzt Angelsimulator, weil das eine Trap-Nummer ist, dann beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit der Musik, damit das so authentisch nah dran an dem ist, dass wir persiflieren, dass es quasi eine Mischung ist aus Persiflage und Hommage.
Eine Pommage sozusagen.
Eine Pommage. Das ist, was wir tun. Pommagen in die Welt hinaus.
Habt ihr es dann auch geschafft, weil ihr das gerade gesagt habt, naja, ihr kommt aus dieser Kleinkunst-Szene, habt da Musik gemacht, aber irgendwie diese Transition jetzt geschafft, dass in den letzten Jahren euch ganz viele neue Leute gehört haben. Habt ihr diese verschiedenen Fangruppen aus eurer Sicht zusammengebracht? Oder gibt's Leute, die sagen, nee, also früher fand ich die cool, als wir die noch bei uns im Club quasi gesehen haben mit anderen Poetry Slammern, aber jetzt ist mir das irgendwie zu komisch. Oder schafft ihr das, diese Fanbases zu vereinen?
Die gibt's garantiert. Es gibt garantiert ganz viele Leute, die da auf der Strecke geblieben sind. Tatsächlich ja auch physisch schon. Wir haben ja am Anfang Sitzkonzerte gespielt und jetzt müssen die Leute seit 2 Jahren stehen. No shit. Eine der ersten Rückmeldungen, die wirklich ausführlich kam, nach einem Konzert in Stuttgart, war, wörtliches Zitat, muss es denn so laut sein, dass die Hosenbeine wackeln vom Bass? Und das ist so right in the sweet spot von Leuten, die natürlich durch Kleinkunst auf uns aufmerksam geworden sind, dann den Weg mitgehen wollten und dann festgestellt haben, okay, jetzt wird's laut, weil mehr Leute, größere Locations, es wird wesentlich heller, viel mehr Licht und Show. Natürlich haben wir da mit Sicherheit ein paar Leute verloren und die hören sich das jetzt vielleicht noch ironisch zu Hause an.
Ja, also das ist ja auch so, man kriegt das ja nicht mit. Also wir haben ja keinen Evaluationsbogen irgendwie nach der Show, wo die
noch
Leute
nicht
dann schreiben können, ja, nee, ich komm jetzt nicht mehr. Und wenn wir Kontakt mit denen bekommen, ist es tatsächlich häufig dieses, ja, ich kann einfach nicht so lange stehen, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass ihr das jetzt so macht, weil es zu euch passt. Also ich glaube, es gelingt uns ganz gut, zumindest was die Fans mitzunehmen und diese Transition mit ihnen zu machen. Was das angeht, ich glaube, in der Außenwahrnehmung, da haben wir sicher noch Arbeit vor uns, weil ich glaube, man stolpert halt dann doch noch häufig über die Kleinkunstauftritte von früher.
Ihr habt jetzt bei uns die Chance, ein komplett neues Bild zu kreieren für alle, die diesen Podcast hören. Und wir haben noch eine kleine Rubrik, die heißt das Gewürzregal. Jetzt habe ich dir, Andreas, das gerade weggenommen. Ich weiß, du wolltest das eigentlich ansprechen, aber.
Nö. Achso, das hatte ich schon wieder das vergessen, jetzt, dass ich das ansprechen sollte, ehrlich gesagt.
Nein, aber das machen wir mal ganz gerne, um eigentlich zu sagen, damit mit Künstler, Gäste bei uns irgendwie sagen können, so und so, das ist unser Sound oder das ist irgendwie das, woran wir so ein bisschen inspiriert sind. Das heißt, wir zeigen euch jetzt gleich wahnsinnig viele Gewürze mit wahnsinnig vielen Bands und Musikern, Musikerinnen und so weiter.
Oh, wow.
Und ihr könnt jetzt gerne mal sagen, nur 3 oder meinetwegen auch nur 1 oder 2, wo ihr sagt, ja doch, das sind so Menschen, die inspirieren uns musikalisch oder auch textlich. Denn was man wissen muss, ihr seid ja musikalisch sehr, also da ihr könnt ja da alles, hat man immer das Gefühl, alles bedienen, alle Genres. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie irgendwie andere, also genau, auf anderer Ebene jetzt nicht nur soundmäßig irgendwelche Inspirationen. Und vielleicht haben wir da im Gewürzregal was drin. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, das ist alles nix, wir haben den und den oder die und die, die so.
Doch, das ist ein tolles Gewürzregal.
Dann ja, könnt ihr die auch noch zusetzen. Ja, schaut doch mal, was habt ihr denn oder was würdet ihr denn hier sofort mal rausnehmen, was ihr in eure Gewürzmischung, Lumpenpack-Gewürzmischung mit reinpacken würdet?
Also ich möchte anfangen gerne in der ersten Reihe direkt mit die Doven, weil das ganz spannend ist, dass wir das am Anfang immer gesagt haben. Wir sind so ein bisschen, wir sind die normal angezogene Version von die Doven. Und ganz viele Leute konnten mit den Doven nichts anfangen und kannten die nicht. Und ich bin tatsächlich mit den Doven groß geworden und habe das früher gehört, auch nicht nur die Hitsingles, sondern alles. Und habe kürzlich im Podcast von Till Reiners Jokes ein tolles Gespräch mit nicht Wiegald Boning, sondern der andere Dove.
Olli Dietrich, ja.
Olli Dietrich natürlich. gab, wo sie auch lange über die Doven sprechen.
Ich bin mit dem groß geworden. Wie heißen die nochmal?
Ein toller Insight ist in das Oeuvre. Und natürlich passieren wir irgendwo da, finde ich. Das ist schon auch, wenn man sich das jetzt so ganz klar anguckt, wir sind ein Duo, wir machen lustige Texte mit einer Gitarre, dann muss das in der deutschen Humorgeschichte, muss man uns da in der Linie packen.
Okay, ich will weitermachen, natürlich auch mit dem unausweichlichen, mit der zweiten deutschen Gruppe, mit der man uns dann immer in einen Topf schmeißen muss und sollte, sind natürlich die Ärzte. Also ja. Das ist mit Sicherheit der Einfluss für uns überhaupt. Das ist die Musik, mit der wir richtig groß geworden sind. Also ich weiß nicht, ich habe halt Mief mal gehört, aber jetzt wirklich die doofen Playlist lief bei
Jesus
mir.
Jesus war ein Gudemann.
Ja, auch ein Klassiker, geil. Aber altert alles auch nicht besonders gut, muss man sagen.
Überhaupt nicht.
Bei den Ärzten wirklich so, die begleiten mich zumindest so völlig durch meine musikalische Karriere, sowohl als Hörer als auch als Spieler, und daher sind die nicht wegzudenken. Als Einfluss, als Gewürz für unseren leckeren Lumpenpack-Eintopf.
Und dann würde ich natürlich auf jeden Fall noch eine Prise Tenacious D mit reinschmeißen. Einfach, weil wir natürlich auch große Fans sind und gerade so dieser Aspekt, dass wir natürlich auf der Suche sind, uns in Deutschland irgendwo in eine Schublade einsortieren zu lassen, weil es diese Schublade in Deutschland nicht gibt, diese Musical-Comedy-Schublade, in der dann so Leute stattfinden wie Bo Burnham in den USA, Tim Minchin, so, die gibt's da, das ist völlig legitim. Und das gibt's in Deutschland zum Beispiel nicht, weshalb wir nirgendwo reinpassen, weil wir sind weder Kleinkünstler noch sind wir eine Rockband, so, weil wir dann zu sperrig sind und irgendwo dazwischen passieren. Und ich finde, die Tenacious D hat es perfekt geschafft. Das ist sperrig, nerdig und nischig, aber total amtlich als Band, so dass da brauchst du, wenn du nach die Tenacious D fragst, brauchst du keine Schublade. Und ich glaube, natürlich, das ist für uns noch ein langer Weg, aber es wäre schon toll, wenn man da irgendwann ankommt, so völlig random geilen Scheiß in der Rockwelt machen kann, ohne das erklären zu müssen.
Und dann will ich auch noch Christina Aguilera reinschmeißen.
Nein.
Für die Moves.
Fürs Parfum.
Ich hätte schwören können, ich höre da ein bisschen Jason Derulo bei euch raus, aber sage ich jetzt wieder komplett daneben.
Ohne Scheiß, ist seit Ewigkeiten auf meinem Schreibtisch ein Song über Jason Derulo oder aber Sean Paul zu schreiben, weil es ja einfach, dass es in meinem Leben immer Konstanten waren, dass wenn ich auf einer Party bin, dass es safe an dem Abend fällt einer der beiden Narben von der Person selbst gesagt.
Ja, genau. Ja,
es ist
ja,
Sean,
ja.
Also Sean Paul hat das ja zuerst gemacht. Wie ja, ist eigentlich, wie Sean sind Sean Paul und Jason Derulo miteinander? So, weil Jason Derulo bitet ja einfach den Sean Paul, ich nenne meinen eigenen Namen, Swag. Also da würde ich gerne mal, in die Fehde würde ich gerne mal reinhören, ob da eventuell ein kleiner Zwist besteht zwischen den beiden.
Und was ist mit It's Britney, Bitch, ne? Also wie passt das Ganze in dieses Kartell der Verschwörung?
Du hättest ja mal sehen sollen, wie wir uns die Köpfe rasiert haben im Lockdown. Also da
safe.
Free Britney. Free Britney.
Ja, stimmt.
Free Meltdown einfach.
Oh. Ja, sehr schön. Das trifft tatsächlich so ein bisschen das, also mit Christina Aguilera, das haben wir jetzt nicht ganz so rausgehört, aber wir haben dann ja schon gedacht, dass das.
Dafür muss man uns live gesehen haben.
Das stimmt, das muss ich gestehen, habe ich noch nicht. Ist mir noch nicht. Also ich habe euch schon mal bei Rocket Beans im Moin Moin live gesehen. Aber das ist schon 2-3 Jahre her, ne?
Aber, lieber Anja, lass mich da einhaken, denn das war natürlich an der Seite von Andy Strauß, einem geschätzten Freund von uns. Und wir haben natürlich das schamlos ausgenutzt, dass wir da gemeinsame Bekannte haben und haben Andi Strauß auch mal ein bisschen gefragt, sag mal, die Jungs vom Lumpenpack, was gibt's denn da so für peinliche Sachen? Grab mal ein bisschen was aus. Ja, haben den Spürhund Andi Strauß da mal drauf angesetzt.
Oh, oh.
Und bevor wir eure, sag ich mal, eure Kleinkunsterfahrung komplett abschließen, hätte ich da doch noch die eine oder andere Frage. Denn er erzählte mir, und das ist natürlich eine Standardfrage, die ich an jeden Soundgast hier stelle, aber habt ihr euch schon mal auf der Bühne gegenseitig gefoltert? Nutzt ihr etwas Fetischartiges, Mutprobenartiges? Helft
was
mir mal
hat er dir erzählt?
Ja, Andi war mal vor ganz vielen Jahren zu Gast bei unserer Show im Schwäbischen Aalen, was eine wirklich, das ist das cool, das ist tatsächlich, wenn man unsere so Karriere geil anschaut, ist es das Coolste, was wir je gemacht haben.
Ja.
Weil es nie wieder waren wir so Rock'n'Roll wie edgy in den Jahren, in denen wir in Aalen in einer Kneipe, also das ist ein, das 40.000 Einwohnerstädtchen auf der Schwäbischen Alb, in einer Rockkneipe eine zweimonatliche Show namens Liest du Opfer gemacht haben, gemeinsam mit einem Freund, bei der es wirklich um reinen Exzess in jeglicher Form ging. Also es wurde viel zu viel getrunken, es wurden Texte gelesen, Lieder gespielt und Spiele mit dem Publikum gemacht. Es war sehr sexualisiert alles. Und der Höhepunkt der Show war immer, dass wir in der Pause ein Gedicht geschrieben haben, jeder. Mit Worten aus dem Publikum.
Also irgendwie
so. Das Publikum hat uns, wir haben so einen Ball ins Publikum geschmissen, die haben Worte draufgeschmissen. Und wir haben draufgeschrieben und in der Pause haben wir einen Text damit geschrieben. Und der Schlechteste wurde ausgepeitscht auf der Bühne von jemandem aus dem Publikum.
Jo.
Und das fing damals so an, bei der allerersten Show haben wir gesagt, okay, der Peitschen-Dude, so hieß der wurde dann aus dem Publikum ausgesucht, durfte sich melden, bekam so eine Robe an und eine SM-Hundemaske. Und schlug dann mit so einer SM-Peitsche eben auf einen von uns ein. Und es war am Anfang so, er darf so häufig schlagen, wie er will, aber er muss jedes Mal einen Ramazzotti trinken.
Mhm.
Und dann haben wir die noch eine und Verzichtserklärung
das
unterschreiben lassen,
exakt,
dass sie uns nicht, dass sie uns nicht anklagen.
Einen Abend lang gab es das.
Weil dann dieser Typ 16 oder 17 Ramazzotti getrunken hat
ein
und einen
Ochse
von uns
von
wirklich
einem Typen
durchgedroschen hat. Irgendwann hat seine Freundin reingeschrien, hört auf, hör auf, ich muss dich heute noch nach Hause fahren. Und es war wirklich
spart
so
ihr
cool
das für mich auf.
Ja. So cool
wirklich
waren wir nie wieder.
Das
war großartig.
Sick. Das war sick. Also da ist alles passiert. Ich hatte eine Zwangsjacke an. Wir hatten diese Hundeschock-Halsbänder, die
oh,
wir an
ja
uns selber ausprobiert haben.
Die man reinbellen
haben
musste und dann hat man Strom bekommen.
Ei,
ja. Ich saß mal eine Show in der Zeltsauna auf der Bühne, wo nur mein Kopf rausgeschaut hat.
Und man muss dazu wissen, diese Location ist winzig. Da haben 200 Leute reingepasst. Die haben damals alle schon gestanden und geraucht und gesoffen. Das heißt, in diesem es war keine Luft mehr faktisch in dem Raum.
Die
Max
Leute sind ohnmächtig
Minuten
geworden. Es war wirklich
es war toll.
Es waren abstruse Zustände.
Es war tatsächlich exakt der Ort, an dem Andi Strauß, das ist so, ja, wenn man sich eine Tomate in ein Gewächshaus stellt, dann stellt man Andi Strauß genau an diesen Ort zu dieser Zeit um 23.30 ja Uhr, dann ist er auf seinem Peak und das ist eine tolle, tolle Erinnerung. Ja.
Fast schon spirituelle Erfahrung.
Ja,
ja. Aber das macht ihr heute nicht mehr, ja? Also, das ist jetzt kein
ja,
Teaser.
Irgendwann sind wir dann tatsächlich zu alt geworden, relativ schnell für die Show. Also das kannst du mit 19, 20, 21, 22 machen. Mit 25 packst du es schon nicht mehr.
Hey, vor allen Dingen, die Leute damals, die wir dann irgendwie mitgenommen haben, die haben ja da gelebt. Aber die ziehen dann natürlich irgendwann aus Aalen weg. Und diese Entwicklung mit Leuten zu machen, war geil, weil denen musstest du nichts erklären. Die kamen tatsächlich alle zwei Monate, kamen irgendwie dieselben 200 Leute, haben sich das angeguckt, fanden das geil. Und man merkte dann so, da ziehen Leute weg, es kommen neue dazu, man muss sich mehr erklären. Und ab dann wurde es weird. Wenn man dann so Dinge wie jetzt wird übrigens jemand ausgepeitscht und du merkst, okay, 50% der Leute haben keine Ahnung, warum das jetzt passiert. Ah, und du hast vergessen, es zu erklären. Naja, egal. 10! Dusch, dusch. Und dann
und
wird einfach, ja.
Zu dem Zeitpunkt haben wir dann vor allem auch als Duo angefangen, seriöse Kleinkunstpreise zu gewinnen, über die natürlich in der Schwäbischen Post dann hin und wieder berichtet wurde.
Und dann
kamen da plötzlich so Kulturmuddis.
Ja.
Und das war halt dann, da war wirklich der Clash.
Naja, die Sigrid wollte schon gerne mal sehen, wer den Kleinkunstpreis BW gewonnen hat und geht dann mal ins Frappé nach Aalen und wundert sich schon, die Show geht erst um 21 Uhr los und die sind ja alle betrunken. Das ist nicht die Kleinkunst, für die ich angetreten bin hier.
Aber auch wenn ihr, wenn ihr sowas natürlich damals gemacht habt, okay, das war jetzt ein Extrembeispiel, es war ja keine reguläre Show. Trotzdem hat man natürlich in dieser Kleinkunstszene ganz andere Möglichkeiten, so eine Bühne einzunehmen, zu interagieren mit dem Publikum, ne, ein Gedicht zu schreiben aus den Sachen und so weiter. Ist das trotzdem was, wo ihr, sag ich mal, eure Bühnenshows anpassen musstet oder auch so ein paar quasi Tricks euch aus dem Portfolio genommen wurden, weil ihr gedacht habt, okay, das können wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Wie kriegen wir jetzt eigentlich die Crowd hot? Was machen wir stattdessen?
Total. Also es gab ein paar Sachen, die weggefallen sind, wobei vieles schon auch noch ein gutes Rüstzeug ist. Ich sag mal, wir sind nach wie vor sehr gut, wenn wir Fehler machen. Da ist das Lumpenpack am stärksten. Im Scheitern sind wir definitiv am witzigsten. Und zum anderen haben uns aber halt auch viele Sachen gefehlt, die wir da eben auf einer Kleinkunstbühne nicht machen können. Weil, also das fiel uns irgendwie auf. 2018 haben wir angefangen, vor Leuten im Stehen zu spielen. Vor stehenden Leuten. Und haben gemerkt,
wir haben schon immer gestanden.
Und da haben wir gemerkt, ey, unsere Gesten sind viel zu klein. Weil einfach, wir müssen jetzt, du musst plötzlich deinen Fuß auf den Monitor stellen und
Wenn du das im
Kleinkunsttheater in der Säule in Duisburg machst, da gucken die dich aber ganz weird an. Und so muss man halt, also da mussten wir uns umstellen, definitiv, da vielen Sachen weg, aber ganz viel mussten wir auch erst lernen.
Ja, aber ich glaube wirklich, wir haben einfach, wenn du vor 200 Leuten stehst und dann wird jemand ausgepeitscht und du merkst, wie die Stimmung kippt, und das ist am Anfang der zweiten Hälfte, das Ding dann noch zu retten, dass alle rausgehen und einen geilen Abend hatten, so wenn du das 4-5 Mal gemacht hast, so du kriegst ein Gefühl. Du kriegst ein Gefühl dafür, dass du gerade nicht auf dem besten Weg bist und musst abbiegen. Und das ist einfach, glaube ich, immer tendenziell fürs Bühnenleben toll, wenn du einfach Exit-Strategien entwickelst, die du dann so anwenden kannst.
Also noch ein paar mehr Details und vielleicht etwas, wie ihr eigentlich so das schafft, so lange schon dieses Duo zu sein, welche Aufs und Abs wir da noch vielleicht von euch zu hören bekommen. Wollen wir noch mal nach dem Spiel machen, denn ich habe Bock jetzt eine Runde zu küssen, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, Marc auch die ganze Zeit zu sehen. Ich glaube, der möchte gerne jetzt ein kleines Spiel mit uns spielen.
Das möchte ich unbedingt gerne. Es geht um Folgendes, Freunde. Ich heiße ja nun mal Marc mit K und habe natürlich gesehen, da gibt es einen gewissen Song vom Lumpenpack über so einen Typen mit dem zu engen Shirt, der immer auf dem Mittelaltermarkt rumhängt und sich gerne so in Labspielen hingibt und nicht so richtig Freunde findet und so weiter. Ich könnte jetzt natürlich beleidigt sein, weil ich den Namen Marc natürlich mehr mit Charme und Humor und enormer körperlicher Fitness verbinde. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele dieses Spiel jetzt mit und hebe den Marc nochmal auf eine andere Ebene, denn ich habe mich gefragt, was steht denn wohl auf diesem etwas zu engen Shirt, das euer Marc quasi da so trägt in dem Song? Und ich sehe da natürlich ganz klar den leicht ausgewaschenen Schriftzug einer regionalen Mittelalter-Rockband, von der Marc natürlich Fan ist. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe diese Band aufgetan und sie gebeten, ein kleines Medley zu spielen bekannter Songs. Das heißt, was jetzt passiert ist, wir hören diese Mittelalter-Rockband.
I love it.
In einem kurzen, einminütigen Medley, in dem 7 Songs versteckt sind, die man mal leichter, mal etwas schwieriger erkennen kann. Teilweise sind sie etwas länger angespielt, teilweise auch nur 4 Sekunden. Und ihr hört euch das einfach alle mal an und könnt mir hinterher mal sagen, was ihr so gehört habt. Das ist auch schon alles, was passiert. Dann würde ich sagen, kommt jetzt hier Marks Lieblingsband. Achtung. Ja.
Das waren 7 Songs.
Wow, das waren okay, 7 cool. Songs.
Ich liebe diese Spiele, aber heute bin ich ganz schlecht.
Ey, vor allen Dingen dieses Mittelalter mit Evil Songs, das ist tatsächlich ein YouTube-Hole, in das ich mal eine Zeit lang abgestürzt bin. Dass Leute einfach so Rock-Songs als Mittelalter-Version ist. Ich liebe es.
Das, also die meiner Meinung nach die Lieblingsband von Marc, die wir da gehört haben.
Auf jeden Fall.
Wir können ja, ihr könnt einfach mal jeweils, wer was weiß, einfach mal raushauen, was
ich
da so wohl.
Ich hab nur den Song, den alle haben.
Ja, ich auch.
Also der erste halt, oder was? Schrei nach Liebe.
Schrei nach Liebe.
Dann kam direkt danach One More Time von Daft Punk.
Ja, das habe ich auch. Da habe ich Daft Punk, One More Time. Und dann
kam die Foo Fighters.
Korrekt.
I've got another confession to make.
Sehr gut.
Dann habe ich noch Time to Say Goodbye, das da zwischendrin so drin gehangen hat.
Ja,
so,
das ist Henry Maskelyne, also
ganz
Sarah
seltsam.
Brightman oder was?
Genau.
Ja, okay.
Und dann hört es tatsächlich bei mir auf. Ich hatte noch tatsächlich das Gefühl, dass hinten noch ein Ärzte-Song passiert, konnte ihn aber nicht zuordnen. Er hatte irgendwie so ein geiles Farin-Urlaub-Riff.
Kein Ärzte-Song mehr drin, nee. Hat sonst noch jemand irgendwas... Ansonsten würde ich sagen, ich gebe es euch nochmal ab der Mitte ungefähr. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen, den ihr da rauskriegt, ja? Also die ersten drei natürlich völlig richtig. Schrei nach Liebe, One More Time, Everlong. Und dann, ich gebe es euch mal ab da nochmal und dann gucken wir mal.
Okay.
Ja.
Ja.
Es ist kein Ärzte. Ich glaube, das wäre der Ärzte-Song. Vielleicht
ist es Kraftklub. Song, wenn wir den gleich hören, wenn er uns den gleich auflöst, dann macht man so, ja.
Safe. Also ich habe jetzt noch tatsächlich Personal Jesus von Marilyn Manson rausgehört.
Absolut korrekt. Genau, beziehungsweise Depeche Mode, genau.
Depeche Mode, ja.
Okay, dann erzähle ich euch, was sonst noch so drin war, wenn keiner mehr was hat.
Ja, bitte.
Es war noch ganz kurz drin Sex on Fire, ganz kurz.
Kings of Leon.
Ja. Shit.
Das ganz kurz.
Aber wirklich kurz.
Ja, genau. For Time to Say Goodbye, das geht so merkwürdig ineinander über.
Genau, richtig. Das war tatsächlich nur 4 Sekunden drinne. Und das Ende, wo ihr gerade am Grübeln wart, ist natürlich Coolio mit See You When You Get There.
I'll see you when you get there.
Ja.
Aber ey, also immerhin... 5 von 7, glaube ich. Spezielle Props an Jonas, glaube ich.
Sehr gut.
Ja, irre.
Jonas, sehr gut.
Gibt 3
Jonas, hat das auch sofort richtig gemacht und gleich sein Handy gezückt, um sich Notizen zu machen. Da war ich erst bei One More Time, dachte ich ja, vielleicht sollte ich mir was notieren.
Was daran liegt, dass ich hier, ich dachte, ihr habt natürlich alle, ihr sitzt an einem Schreibtisch. Ich sitze in meinem Keller, ihr habt nämlich die Aufnahmesituation noch gar nicht gesehen. Ich habe ja meinen Laptop und das Mikro, das steht alles auf Boxen. Ich habe hier nichts sonst. Also ich stehe frei im Raum mit allem, was ich habe. Deswegen dachte ich, ich muss jetzt panisch irgendwas zum Aufschreiben haben, weil ihr euch alle mit Stiften und Zetteln wie normale Menschen Notizen machen könnt.
Ja.
Ja, falsch
genau
gedacht.
Genauso habe ich's. Nee, ich schon.
Ja?
Ich habe hier unter dem, warum ich auch ich weiß nicht, was ich mir vorhin bei der Notiz die Doofen gedacht habe. Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich wollte ich irgendeine Anschlussfrage stellen oder irgendeine Anekdote erzählen. Weiß ich nicht mehr. Aber darunter habe ich da... Ärzte, Schrei nach Liebe, Daft Punk, One More Time, das war's. Mhm. Ach, schade. Ja, also für mich schade. Glückwunsch an Jonas, Glückwunsch an das Lumpenpack. Genau, wir haben ja noch ein Spiel später dann. Vielleicht können wir es da nochmal, euch nochmal irgendwie schlagen. Genau, was ich vorhin schon gesagt habe, ihr seid ja schon sehr, sehr lange. Ne, kann man schon sagen. 9 Jahre sind das jetzt oder so, dass ihr so eine Beziehung miteinander habt und gemeinsam erwachsen geworden seid.
Absolut.
Und was wir auch mal ganz, also es ist schon schön, also es ist auch interessant. Ich meine, vielleicht sagt ihr jetzt auch, nö, wir mögen uns, aber habt ihr euch immer gut verstanden? Habt ihr immer gedacht, ja, wir beide gehören zusammen, wir sind die besten Freunde und nur wir beide können zusammen unsere Kunst machen? Oder gab's da auch, komm, jetzt sag mal ehrlich, gab's da auch mal was Streit oder so?
Ich glaube, das geht ineinander über. Also ich würde sagen, wir sind Freunde, wir sind wie Brüder, würde ich sagen. Aber der
Start war...
Aber
ja klar, also nee,
der Start war weird.
Wir sind wie Brüder, Punkt. Ja, und da eben passiert ja exakt das. Das Ding ist, der Start war weird, weil Max und ich sind tendenziell schon sehr unterschiedliche Typen. So. Beide irgendwie funny bones und so, aber schon tendenziell eher unterschiedliche Typen gewesen. Gerade am Anfang. Und ihr habt es gerade so süß gesagt, ja, zusammen erwachsen werden. Das ist faktisch so. Weil wir haben uns Anfang des Studiums kennengelernt. Und wenn man sich jetzt mal so zurückerinnert, was man für eine Person mit Anfang 20 war, im Vergleich zu der Person, die man jetzt ist, da hat so eine kranke Entwicklung stattgefunden, die wir natürlich full force miteinander gemacht haben. Am Anfang, wie gesagt, diese wilden Shows und Poetry Slams und alles war so, don't care for nothing, so, Geld war irgendwie, hat gereicht, so, es gab irgendwie für einen Schlafplatz und ein Bier, ist man aufgetreten, hat sich da getroffen, es war sehr unverbindlich, dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen jetzt mal Mucke zusammen, sind zusammengezogen, haben zusammen in der WG gelebt, und einfach ein super Gespür dafür bekommen, wann der andere genug hat und Ruhe braucht, und dann stichelt man manchmal noch, weil man es witzig findet und lässt dann die andere Person auch in Ruhe. Und ich bin vor allen Dingen tatsächlich ein Mensch, der eigentlich ungern für so Beziehungen und Freundschaften arbeitet, weil mir das sau schwer fällt, so die Mühe aufzubringen, dann über Probleme zu sprechen. Und ich lasse dann Sachen einfach lieber versanden. Und bei Max zum Beispiel ist mir das nie schwer gefallen. Bei Max wusste ich immer so, ey, wir müssen jetzt uns hier zusammenraufen und mal ein klärendes Gespräch führen über Dinge, die einfach gerade nicht geil laufen. Und es hat dann auch immer geklappt, weil wir einfach uns dann auch da einfach streiten oder miteinander reiben konnten und das klären konnten. Und das ist mir bei Max zum Beispiel nicht schwer gefallen. Ich glaube, deswegen funktioniert das meinerseits so gut mit Max, weil er das ertragen kann.
Ja, meinerseits sieht es da ganz anders aus.
Ja, das darf man.
Nein, ich finde aber, es ist so, also wir sind zum einen wie Brüder, aber zum anderen ist es auch wie in so einer Beziehung. Also hat ja Jonas auch gerade gesagt, am Anfang ist es so wild und stürmisch und passionate und jetzt sind wir so an diesem Punkt, wo wir, ich weiß gar nicht mehr, wie es ohne ihn ist. Also auch diese Frage, wie sehe denn eure Kunst aus? Ich glaube, also vor 5 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, wenn das irgendwann mit Lumpenpack nicht mehr funktioniert, dann macht man irgendwas Eigenes oder spielt in einer anderen Band. Und inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, wenn irgendwann keine guten Songs mehr aus uns rauskommen, war's das auch mit den Songs. Also dann ist das, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktionieren würde, ohne Jonas auf eine Bühne zu gehen.
Aber ihr habt euch jetzt trotzdem auch vergrößert, ne? Also ihr habt ja jetzt noch andere Menschen
total
auf der Bühne, die euch musikalisch unterstützen, sogar gar nicht so unbekannt.
Das würde mich mal interessieren, denn Jason Bartsch ist ja jetzt auch dabei, den man auch aus der Poetry Slam Szene kennt. Was macht das mit so einer Band-Dynamik? Denn ihr beide kennt euch super lange, vielleicht besser als ihr andere Kollegen da kennt, und tüftet auch an allen Songs gemeinsam. Was hat das jetzt mit der Band-Dynamik gemacht, diese Vergrößerung?
Also das muss man schon differenziert betrachten. Das ist jetzt nicht so, dass Jonas und ich mit dem angefangenen Text in den Proberaum zu den anderen dreien kommen und wir dann gemeinsam da einen Song schreiben. Und das ist auch, also es ist schon so, Jonas und ich sind das Lumpenpack und wir haben diese Band. Der neue Rest der Band ist mit uns unterwegs. Das ist mehr eine Tourband und eine Studioband, aber es ist nicht, dass wir jetzt gemeinsam die Songs erarbeiten oder so, weil das ist so ein diffiziler Prozess, Songwriting, und das ist so schwierig und so wirklich ein klischeebehaftetes Wort, ein Seelenstriptease, den ich mir
widerliches Wort.
Ich habe Gänsehaut bekommen, Wort, als ich das gesagt habe. das können wir nur zu zweit, und so ist es mit den dreien einfach. Wir stellen denen fertige Songs vor, sagen, wie könnte das aussehen, und dann bringt da natürlich jeder noch was ein, aber es ist jetzt nicht so, dass das Lumpenpack 5 Leute sind.
Ja, aber es ist ja trotzdem, die stehen ja mit auf der Bühne, ihr habt eine gemeinsame Bühnenshow, ihr reist zusammen, tourt zusammen, also ist es schon was anderes oder nicht?
Ja, das ist tatsächlich leider im Jahr 2020 gar nicht zu beantworten. Wir haben ja wirklich, das ist so gemein, wir haben letztes Jahr diese Band gecastet. Also wir haben wirklich nach Leuten gesucht, wir wollten eigentlich eine Reihe.
Es war vorletztes Jahr, Jonas, du irrst
vorletztes
dich noch
Jahr,
im
oh
Jahr.
Gott, stimmt, oh Gott, ja, 20, I'm so sorry. Es war 2019, da haben wir quasi nach Musikerinnen, also wirklich nach Musikerinnen gesucht. Wir wollten eigentlich ausschließlich Frauen in der Band haben, weil wir das festgestellt haben, vor 1,5 Jahren, 2 Jahren auf Tour, dass unsere Tourmanagerin Rebecca, die wir damals als einzige Frau ins Team geholt haben, hat ein total geiles Gleichgewicht reingebracht. Weil Max und ich, weil wir so brüderig unterwegs sind, natürlich ganz schnell auch so einen Klassenfahrtshumor entwickeln, der, wenn ausschließlich Männer unterwegs sind, natürlich schnell auch mal kacke wird. Einfach toxisch wird und kacke wird. Und mit so einem, mit Rebecca dabei, war da ganz schnell einfach ein anderer Grind im Bus, der viel mehr Spaß gemacht hat.
Und ein anderer Grind.
Ja, so. Es war einfach ein ganz anderes Leben im Tourbus. Es war viel geiler, es war viel schöner und fürsorglicher, das Ganze drumrum. Und dann haben wir gedacht, ja, dann lass uns doch versuchen, das Verhältnis irgendwie, wir haben einen Tontechniker und einen Lichttechniker, beides Männer, Andi und Sascha, liebe Grüße. Lass uns doch versuchen, das irgendwie in eine Richtung zu kippen, dass es sich ausgleicht. Und dann hatten wir die Bassistin gefunden, Lola und Alex, unsere Drummerin. Und dann hat Jason gesagt, ich würde eigentlich auch wieder gern in der Band spielen, darf ich mitmachen? Also tatsächlich war es faktisch so, er hatte einfach Bock, wieder ein bisschen weniger erste Reihe zu sein, sondern zweite Reihe, weshalb es da zum Beispiel auch wahrscheinlich nie zu irgendwelchen Ego-Streitereien kommen wird, da er selber als Solokünstler eventuell das Potenzial mitbringt, mit uns zu strahlen. So, und wir könnten ihm die Bälle zuspielen. Will er aber gar nicht. Der Typ ist einfach ein richtig geiler, abgefahrener Mucker, der will sich hinter seinen Synthis verkriechen, sich eine Gitarre umhängen, alles gleichzeitig spielen, ohne geile Zeit haben. Der will auf die Bühne gehen, einmal kurz winken, von der Bühne gehen und winken. Das ist was, worauf der Bock hat. So, wir können natürlich überhaupt noch nicht sagen, ob das funktionieren wird. Wir können nicht sagen, wie das Gefüge auf Tour ist. Das werden wir hoffentlich alles irgendwann, vielleicht dieses Jahr rausfinden, vielleicht nächstes Jahr, aber wir haben ein gutes Gefühl.
Das ist aber schön. Ich glaube, also das war irgendwie schön. Schön beschrieben. Ich glaube, es gibt ganz viel diese Typen, die eigentlich am meisten strahlen und glänzen oder so, weil sie sich da in ihrem Element an den Instrumenten so viel wohler fühlen als, oder was heißt wohler fühlen, aber gerade in dieser Konstellation, wie du es gerade beschrieben hast, glaube ich, dann da irgendwie noch so mehr aufgehen und gar nicht unbedingt da vorne das machen wollen in der ersten Reihe oder wie auch immer.
So ein klassischer Rott.
Ja, stimmt.
Einfach so ein klassischer Rott. Und ich meine, wir zwei sind irgendwie, wir sind groß und laut genug, die müssen nicht. So, no pressure on them, wenn sie Bock haben. Ja, let's go. Aber sie müssen nicht. So, sie haben einfach, sie sind dafür verantwortlich, dass das musikalisch geil nach vorne donnert.
Apropos musikalisch, also wenn man so eure, ich frage mich auch so ein bisschen, wie entstehen denn eigentlich eure Songs? Also gerade wenn ihr zusammen wahrscheinlich, ich habe es auch gelesen, muss ich zugeben, irgendwie ihr trefft, also ihr zieht dann schon zusammen irgendwie nur ihr beide wahrscheinlich irgendwo zusammen hin für eine gewisse Zeit, ne? Und werdet dann kreativ. Aber wenn man auch so die Titel der Songs durchgeht, also sie, ich finde schon jeder einzelne Songtitel ruft sofort was hervor. Ich meine, es ist oft so, aber wenn man jetzt Pädagogen oder so oder eben Markt oder was wir jetzt vorhin gehört haben, so gibt, dann denkt man ja sofort, ach, da geht's bestimmt ironisch da und darüber oder das könnte ja da und darum gehen oder was ist so, also bei euch, eure Texte sind ja doch sehr aussagekräftig. Wie ist das? Setzt ihr euch da zusammen hin und oder wie kommt ihr auf die Idee? Schlagt ihr die Zeitung auf und der Mensch hier, der heißt Marc, deswegen schreiben wir jetzt mal was drüber oder also ist da irgendwas Besonderes dran?
Wahrscheinlich schon, aber es ist wahnsinnig schwierig, das zu benennen und vor allem, also wenn wir es so konkret benennen könnten, würden wir es ja viel, viel öfter machen. Was Songwriting primär ist, ist ein großer Kampf.
Ja,
ich war kurz einfach davor, nochmal seelenstriftlich zu sagen.
Ja, nein,
aber es ist,
danke.
Es ist einfach ein riesiges Ringen und ein total zäher und anstrengender Prozess. Ja. Und er läuft generell, beginnt er damit, dass wir halt super viel aufschreiben über Monate hinweg, dass sich dann in diesen Camps, die wir machen, die sind meist 3-4 Tage lang, weil es länger wirklich nicht aushaltbar ist und sonst zu anstrengend wird. Und da entlädt sich das. Da schmeißen wir alles zusammen, sagen, wir könnten darüber schreiben, wir könnten darüber schreiben. Und dann trinken wir Bier, essen Spaghetti Bolognese und spielen uns die Bälle hin und her. Und so, das ist der way to go. Und das sind dann lange Tage, die dann wirklich in so einem klassischen Schmiersuff meistens enden, dass man so am Tisch sitzt und das ist
17:30 und du hast für 17:30 zu viel einkleben, aber gleichzeitig auch jetzt nicht noch die Energie, das bis 20 Uhr noch so richtig hoch zu kochen und dann sumpft man da. Vor allen Dingen, wir starten in diese Wochenenden oder in diese paar Tage immer so mit diesem, oh Gott, wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? Kriegen wir das nochmal hin? Und im besten Fall verengt sich das dann während des Schreibprozesses und hinten geht es dann so auf und wir denken, okay, wir können es noch. Ich glaube, wir können es noch, weil wir schreiben die Songs ja für uns, finden das witzig, befinden uns in diesem Schmiersuff, keine Ahnung, in wirklich in dieser Bubble, nur wir zwei, da ist ja jetzt nicht eine dritte Person, die sagt, ja, das ist funny, das sind nur wir, die uns natürlich dann auch irgendwann im Verlauf des Schreibens so hochpushen, damit der kreative Prozess nicht direkt an der ersten Abzweigung schon endet. Und dann ist so ein Song fertig und wir hoffen natürlich, dass wenn wir den dann irgendwie live spielen, dass der passiert, dass der funktioniert, weil unsere Musik funktioniert ja eben dann leider doch nicht nur auf der musikalischen Ebene, dass der Song geil ballert, sondern die Leute wollen dann schon auch, wenn sie unsere Sachen hören, textlich abgeholt werden. Und wenn das ist dann, es sind dann irgendwie so zwei, es reicht dann halt nicht irgendwie einen Hit zu schreiben, der ein geiles Riff hat. Nee, der muss dann auch, der Text muss dann auch noch geil sein. Und es ist doppelt anstrengend. So, wir haben das uns auch leichter vorgestellt. Als wir das angefangen haben, hat sich der Kram so easy geschrieben. Jetzt heute sitzt man da und denkt sich, ja, warum haben wir uns denn die Kacke ausgedacht, hier so eine junge Zwei-Mann-Band zu sein, die sperrige, dichte Songs schreibt und den Anspruch hat, das auch irgendwie noch ein bisschen hittig klingen zu lassen. Das ist ja viel zu anstrengend.
Ja, aber also, ich denke manchmal so, wenn ihr, also es gibt ja so Künstler, die machen sehr, sehr viele Alben ohne große Message und dann kommt einmal so ein Album, wo sie irgendwie sagen, ja, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 40 war und jetzt lasse ich alles raus und dann geht man so in die PR-Interviews mit, ey, das ist mein persönlichstes Album und so weiter. Ich frage mich gerade, gibt's bei euch irgendwann mal so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt, du schüttelst schon den Kopf, brechen wir das mal und machen irgendwie mal ein ernstes Album? Nee. Selbst dann würde man wahrscheinlich denken, es ist ironisch,
das
oder?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil das uns ganz, ganz schwer fällt, so selbst, ich sag mal, selbstbewusst mit Auswirkungen auf den Schreibprozess hausieren zu gehen. Es gibt natürlich total viele persönliche, auch zum Teil Rückschläge. Ich meine, Comedy ist Tragedy and Time. So, es sind schon viele Dinge in unserer Vergangenheit passiert, die jetzt einfach über die Zeit hinweg dann irgendwie geschafft haben, funny aufgearbeitet zu werden von uns. Aber ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich in der NDR Talkshow sitzen müsste und müsste dann über meinen emotionalen Seelenstriptease sprechen, den ich da mit mir hatte, weil so Leute, wir machen die Mucke für die Leute, die sie sich gerne anhören und wir nehmen diese Arbeit auf uns und wir zerbrechen uns den Kopf. Es muss niemand diesen emotional doch echt anstrengenden Weg dann nochmal mit mir gehen, sondern der darf den Song, darf er sich nehmen und darf den auf sich projizieren und für irgendwas benutzen, das er gerade braucht oder sie gerade braucht und durch eine Kackphase geht und dann hilft ihr irgendein Song, der emotional mit mir was völlig anderes gemacht hat. Deswegen so, wir machen so diesen Arbeitsprozess und wollen dann nicht noch erzählen, welche Freundin uns wann verlassen hat und wie schwer das war. Ja Leute, Liebeskummer geht vorbei. Das muss ich jetzt nicht noch 4 Jahre nach Albumrelease auf irgendeiner Talkshow-Bühne erzählen. So, get over it. Das ist, glaube ich, irgendwie so das Ding, das wir haben. Deswegen nehmt unsere Songs und verwurstet sie für euch emotional in welche Richtung auch immer. Ob ironisch, meta-ironisch, unironisch, don't care.
Ja, es ist auch ein, wir gestehen uns gar nicht diese Relevanz zu,
nee,
ehrlich gesagt.
Nicht.
Weil es doch einfach niemanden interessiert, was meine Eltern machen. Also so, das finde ich, also mich, ja, das interessiert mich,
aber
das interessiert
ich,
meine Eltern, deren Umfeld. Aber
dann frage ich
wer
Birgit
bin
einfach.
Ich denn zu sagen, das Liebesleben meiner Eltern, das ist so wichtig, dass ich jetzt darüber was schreibe und dann presse ich das auf eine CD und mache die 2000 Mal, weil ich bin überzeugt, dass es da draußen Leute gibt, die Geld dafür bezahlen, mir dabei zuzuhören, wie ich über das Liebesleben meiner Eltern singe. Nein!
Okay, Liebesleben deiner Eltern, ja, gut, hat auch keiner verlangt. Ja.
Also das wiederum wäre ein sehr gutes Album von uns.
Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Okay.
Ja, manchmal sind es ja auch so Labels, die dann sagen, ah, du, komm, ist schon alles gut, was du da machst, irgendwie, ja, poppt, aber hast du nicht noch was, irgendwie was mit Substanz oder irgendwie, wie geht's denn deinen Eltern, schreib doch da mal was.
Substanz ist einfach im Vertrag schon, ist nicht. Wenn du was mit Substanz suchst, dann mach Suppe. Das ist so substanzmäßig das, wo wir uns sehen. Bei Suppe.
Substanzloser Gute-Laune-Pop. Damit wurden die beiden Jungs bekannt.
Ist viel, ja, das Ding ist halt auch so, die Substanz kommt tatsächlich bei uns, die kommt nicht von uns. Wenn du dem, was wir machen, Substanz geben willst, bist du dafür selber verantwortlich. Und kannst dir das anhören. Wir sind das nicht. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Arbeit so erhöhen, dass du gar nicht mehr dran vorbeikommst. Das ist ja im Rap-Game zum Beispiel ganz immanent wichtig, dass du die Person bist, und dein Zeug ist das Zeug. und das ist unfassbar, das ist top-notch und du bist diese eine Person, machst wahnsinnig viel Geld. Das ist nicht, was wir wollen. So, wir wollen, dass du unser Zeug nimmst und damit selber was machst. Hör dir das an, find es funny, hör den Song einmal, lach dich kaputt, hör ihn nie wieder. Ist doch egal, hör den Song tausendmal, ist für uns und unser Streaming-Game toll. Wenn er was mit dir macht, ist doch geil, aber du gibst dem Substanz das Ding. Das ist jetzt exakt so dieser Kitsch-Moment, den ich nie wollte. Und da, genau da sind wir jetzt.
Wobei ich da noch finde, dass wir da jetzt zwei Sachen irgendwie durcheinander schmeißen, weil es ist, ich glaube nicht, dass unser Zeug substanzlos ist, sondern es ist sehr unpersönlich. Das ist das, was wir machen. Das ist nicht persönlich. Du siehst nicht Max und Jonas, wie sie irgendwas von sich aufarbeiten, aber du siehst durchaus, dass wir irgendwie Themen angreifen, die eine gewisse Substanz haben, jetzt sag ich mal, auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene. Ja, aber
relatable Comedy. So, es ist ja aufgearbeitet auf einen auf viele Leute anwendbaren Prozess.
Genau.
Das finde ich nämlich, also ich finde es nämlich auch gut, gerade jetzt muss ich es doch mal ansprechen, wir sind natürlich gerade immer noch in dieser Pandemie und wir dürfen alle nicht raus und so weiter. Und ich habe mich schon oft gefragt, gerade im letzten Jahr, im Corona-Jahr, im laufenden Corona-Jahr und so weiter, wie schafft man es eigentlich noch, witzige Sachen zu schreiben? Und ihr habt mit Was zum Fick seid ihr einen ironischen Weg gegangen. Aber ist es nicht einfach, ist es euch letztes Jahr oder jetzt zur Zeit, fällt euch das schwerer irgendwie, weil alles so schwer ist?
Sau schwer.
Ja, wahnsinnig. Es fehlt ja auch einfach alles. Also zum einen fehlt alles, woraus Ideen entstehen können. Und das, was halt passiert, ist als Thema schon im Moment, da es auftritt, total abgegriffen. Also es ist ja, also ja, wir haben auch einen Corona-Song geschrieben und auch einen Klopapierwitz drin, aber das Zeitfenster für einen Klopapierwitz war wirklich klein. Und das Zeitfenster für Masken und Abstandswitze, das ist schon lange wieder zu. Und ich glaube, dass wenn das eines Tages vorbei ist, so es denn vorbeigeht, werden wir das alle nicht hören wollen. Und deshalb ist es wahnsinnig kompliziert, jetzt einen Umgang mit der Situation zu finden, den man beschreiben kann, ohne die Situation zu beschreiben.
Aber ich glaube, das Schöne ist, wir wissen das. Wir wissen, dass das dann durch ist. So selbstreflexiv und so viel Ahnung von Witz haben wir dann doch, dass wir dann sagen können, wir werden diesen Corona-Song zum Beispiel, wir werden den niemals live spielen. Einfach, weil das albern ist. Der wird niemals passieren. Das ist, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren der klicksstärkste Song gewesen, den wir veröffentlicht haben. Ja, so. Aber so, wir werden ihn live nicht spielen, weil das nicht stattfindet. Das ist durch, der Witz ist gemacht, damit ist er erzählt. Das heißt, wir können Sachen, die wir schreiben, dann auch einfach weggeben und wegwerfen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Grund dafür, dass wir jetzt nicht so emotional überladen an unseren Sachen hängen. Wir erzählen den Witz, dann ist er erzählt und wir müssen dann nicht noch 100-mal darauf pochen, dass wir ja diesen einen sehr guten Witz als Erste gemacht haben.
Ich finde das eine ganz spannende Sache, weil ja gerade genau das, was ihr sagt, gerade letztes Jahr sehr, sehr viele Künstler Album nach Album gedroppt haben, ja, und irgendwie diese Pandemie genutzt haben, um ganz viel aufzunehmen, rauszuballern und so weiter. Und einerseits dachte ich auch immer so, naja, diese ganze Musik, die so in dieser Zeit entstanden ist, zumindest wenn man es wie ihr macht, nämlich nicht einfach nur Phrasendresch, sondern auch wirklich halt zeitgenössische Musik ja mehr oder minder macht, also wirklich euch hinsetzt und schreibt, dass das dann sehr, sehr schnell altert und sehr schnell alt ist, weil ich glaube, sobald das alles vorbei ist, wie ihr schon sagt, will man damit gar nichts mehr zu tun haben und mit vielem, was da entstanden ist, während wenn man jetzt Popsänger ist und sagt, hey, wir machen jetzt 2020, haben wir jetzt ein Coveralbum gemacht, ne, wir hatten Annette Lucian hier auch im Podcast, dann ist das was anderes, weil es ist irgendwie so, ja, okay, sie covert halt Songs, die es schon gibt, aber das ist schon eine ganz schöne Herausforderung aus Künstlersicht, irgendwie was zu schreiben, was bleibt, in einer Zeit, wo man, ihr könnt euch ja auch nicht hinsetzen und schreiben, dann sind wir im Club und machen das und das und du denkst, hey, das ist jetzt aber gerade komplett absurd, also warum sollen wir das jetzt schreiben?
Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen, also wir sind ja jetzt noch nicht so groß, dass wir was raushauen und dann ist es überall. Dann passiert das einfach. Wir sind nicht die Ärzte. So, wir können nicht ein Album in einer Pandemie rausbringen und das Ding geht eins und es ist krass. Wir brauchen dieses Live-Geschäft. Wir brauchen vor allen Dingen das Album, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil so auf einem Schreibtisch eines Promoters geht das rote Licht erst an, wenn, neues Album, dann könnte ich mir die ja mal wieder angucken. So. Und das ist exakt der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel uns in einem Dilemma befinden, dass wir natürlich Songs schreiben, gleichzeitig aber auch das Album natürlich erst rausbringen wollen, wenn es für uns relevant ist, um wieder live auf Tour gehen zu können. Und das ist noch nicht absehbar. Gleichzeitig verstauben diese Songs in Regalen und verlieren für uns, vor allen Dingen für uns, noch niemand anders hat es ja gehört, an Relevanz. Hm. Und das ist ja gerade bei Songs, ich meine, du versuchst etwas zu schreiben, das bleibt. Jetzt schreibt mal etwas, das funny ist und bleibt. Also Gags haben ja per se eine Halbwertszeit. Es gibt ja einfach Witze, die haben eine Halbwertszeit. Und das ist ja auch in unserem Schaffen extrem schwer, irgendwie funny Songs zu schreiben, die länger als 2 Monate relevant sind. So, weil sie mit Name-Dropping arbeiten oder und so weiter. Guck dir unser Oeuvre an, guck dir unsere Songs an. Da kannst du an einer Hand tatsächlich schon abzählen, welche Songs nicht mehr zu spielen sind aufgrund von Veränderung. Das ist völlig in Ordnung, das wissen wir. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, die wir jetzt in der Pandemie umso krasser und deutlicher zu spüren bekommen. So, das Zeug muss raus. Wir haben die Energie, das ist frisch. Jetzt finden wir es witzig. Wenn wir das in einem Dreivierteljahr rausbringen und uns hält jemand eine Kamera in die Fresse und sagt, wie geil ist eigentlich euer Album geworden, sagen wir, halt's Maul. Das, keine Ahnung, das ist beschissen. Das habe ich vor einem Dreivierteljahr geschrieben. Nichts mehr davon glüht. Nichts mehr davon hat den Esprit des Anfangs. Das ist alles verpufft. So, deswegen muss das alles so schnell wie möglich irgendwie dann raus. Und gleichzeitig will man ja dann dieses Album, das ist ja noch zumindest in der Außenwahrnehmung ist, sich bewahren.
Vielleicht könnt ihr ja bald wieder Autokino-Konzerte spielen.
Nee, also Autokino-Konzerte, das fand ich, wow, das ist der größte.
Das ist, ich glaube, in den letzten 1,5 Jahren der klicksstärkste Song gewesen, den wir veröffentlicht haben. Ja, so. Aber so.
Ein Auto erfordert, um dort teilnehmen zu können, das ist doch. Wir sind doch Künstler, wir sind doch alle links, wir fahren doch alle mit der Bahn. Wie können wir uns denn die ganze Zeit hinstellen und sagen, ja, ich versuche ja alles mit der Bahn zu machen, fliege ja auch gar nicht mehr, aber jetzt kommt bitte mit 500 Autos und fahrt auf meine Wiese. Das ist doch, also da war ich schon sauer.
Lass mal schön einen Motor laufen, wenn ihr hier gleich beim nächsten Song Warnblinker macht, sonst habt ihr nachher keine Batterie mehr, Leute. Let's go.
Boah, hat mich das wütend gemacht. Das war.
Wir haben noch ich muss mal kurz und ganz hart, aber wir haben noch ein Spiel, was wir natürlich noch spielen müssen.
Genau, klar. Ist gut, dass wir jetzt dieses Corona-Thema eben so ein bisschen abgeschlossen haben. Deshalb gehe ich darauf nochmal zurück. Und zwar nochmal angeschlossen an die ganzen Corona-Songs, die es natürlich gab. Es war ja sehr beliebt. Und vor allen Dingen, wer es sich besonders einfach gemacht hat, der hat einfach bestehende Songs genommen und sie ganz geckig umgedichtet auf das Thema Corona.
Liebe ich ja auch. Oh.
Und da habe ich mir doch mal ein bisschen was rausgesucht, was es da so gab oder nicht gab. Das heißt, das Spiel ist relativ einfach erklärt. Ich erzähle euch eine Prämisse und behaupte, das gab's. Ihr sagt mir einfach nur, gab's das wirklich oder gab's das nicht? Es erklärt sich wahrscheinlich sehr gut am ersten Beispiel. Und zwar, wir kennen natürlich alle den Rihanna-Song What's My Name? Oh, na, na, What's My Name? Ist es denn tatsächlich so, dass englische Corona-Skeptiker auf ihrem YouTube-Kanal einen Song veröffentlicht haben, der da nicht heißt Oh, na, na, What's My Name? Sondern Corona, What a Shame. Was meint ihr, gibt es diesen Song wirklich?
Ich sag ja.
Ja, ich sag's auch.
Das wäre ja sehr albern, wenn du das Spiel erklärst und dann wäre die erste Prämisse direkt falsch.
Ich trau's ihm zu.
Ja, das stimmt auch, aber ich würde sagen, nein. Also, come on.
Doch, Corona, na, na, das What a Shame, ist doch super, geht doch
ja,
rein.
Ja, aber der Song ist an sich schon so, das ist nicht so ein Hit, an dem man zuerst rangeht.
Ja, ah, eben, aber deshalb denkt man sich's auch nicht aus. Also, ich glaube, es sich auszudenken, ist dann so schwierig in so einem nischigen Song, deshalb glaube ich, den gibt's.
Okay, also, völlig richtige Antwort von Andreas Linksch an dieser Stelle.
So.
Hey. Diesen Song gibt es so tatsächlich nicht.
Dafür muss man offensichtlich ins Rihanna-Game einfach so tief eingetaucht sein.
Ich bin Teil der Rihanna Navy, was soll ich euch sagen?
Ja. Hey, absolut. Wie steht's denn mit dem zweiten Song? Wir alle kennen natürlich den Venga Boys-Hit Boom, 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 Boom. Und ist es etwa so, dass die Venga Boys selber sich hingesetzt haben in Zeiten von Videocalls noch und nöcher und daraus gemacht haben Zoom, 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 Zoom. Also nicht mehr Boom, 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 I want you in my room, sondern Zoom, 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 I'm stuck here in my room. Gibt es diesen Song denn tatsächlich?
Also wenn es ihn nicht gäbe, wäre es eine Schande. Ja. Also und ich sehe mich auch schon bei diesem Spiel, ich werde bei jeder Prämisse sagen, ja, das muss es geben, weil ich finde sie alle überragend. Und alles, was es nicht gibt, machen wir morgen.
Stutzig,
also ja,
stutzig macht mich, dass die Wenger Boys es selbst waren. Das ist das Einzige, was mich stutzig macht. Wenn es tatsächlich deine redaktionelle Arbeit war, Marc, dann ist das ein Hit. Das ist toll. Ich sag das, gibt es mit dem, dass die Wenger Boys es selbst waren, macht mich stutzig.
Okay.
Also ich habe auch gedacht, die haben ja so viel Geld nochmal gemacht mit ihrem Ibiza-Song, neulich erst das Jahr davor, dass sie vielleicht dann gedacht haben, jetzt haben sie uns gerade wieder alle auf dem Schirm, jetzt machen wir hier nochmal schnell so einen Zoom-Hit.
Wenger Boys are back in town.
Let's go. Ich würde auch sagen, ja komm, das waren die, ja. Ich sag ja.
Ich würde auch ja sagen. Ja, ja.
Okay, Mann. Alles klar. Ihr seid euch relativ einig. Wir hören mal hier rein. Völlig richtige Antwort.
Sogar
tatsächlich.
Akustik oder was?
Ja, ganz
ja, so
genau.
Earth-mäßig, ey.
Die vier haben sich getroffen im Videocall und den Song nochmal performt. Geht allerdings nur 52 Sekunden. Also so ganz viel Mühe für die Strophen und so weiter haben sie sich nicht gegeben, leider. Aber immerhin der Refrain ist zu finden.
Das haben sie ja nie.
Ja, das stimmt auch wiederum. Nächster Song.
Up and Down.
Wir kennen natürlich alle Adele. Hello from the Outside gibt es gemäß der Quarantäne eine Coverversion eines männlichen Briten, der da singt. Hello from the Inside, ganz einfach nur. Simpel gedacht, gibt es das.
Safe war doch bestimmt TikTok-Trend oder so.
Jonas sagt ja.
Nee. Ich kann mich hier nicht anschließen. Nee.
Okay, Max bleibt eher skeptisch.
Ja.
Anja, Andreas, wie sieht's bei euch aus?
Ich sag auch mal nein.
Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das ist zu einfach, um es nicht zu machen.
Hello from the inside, I must have zoomed 1000 times. Oder so. Das ist dann die zweite.
Ja, Leute, ich muss euch sagen, völlig richtige Antwort an dieser Stelle. Das gibt es tatsächlich. Und ich sage euch, 13 Millionen Mal geklickt auf YouTube.
Nein.
Das war auch im März, oder was?
Das war relativ früh, genau. 13 Millionen Klicks.
Wahnsinn.
Chris Mann heißt der gute. Und ist auch tatsächlich sehr schön gesungen. Schönes Video, kann man sich mal angucken. Wir werden ein bisschen aktueller. Beim nächsten Song gibt es tatsächlich einen Radiomoderator hier aus dem Norden, dem erst kürzlich aufgefallen ist, dass eine Silbengleichheit herrscht beim Song von Paul McCartney, Hope of Deliverance. Wir kennen ihn alle. Zu dem Thema Lockdown-Verlängerung gibt es den Song tatsächlich auf Paul McCartney. Lockdown-Verlängerung, was sagt ihr?
Nein, es war nur ein sehr guter Tweet. Aber
ja,
noch
den habe ich auch gesehen, den Tweet, ja.
Aber es klingt gleichzeitig auch so schlecht, wie Radio-Comedy nun mal ist.
Ja, aber
also,
die hat sich selber auf den Tweet gehangen. Es ist irgendein NDR-Moderator dann Lockdown-Verlängerung mit seiner Ukulele gesungen.
Oh,
safe, gehört verbrannt, der Typ einfach.
Gänsehaut.
Anja, du bist die Einzige.
Das überzeugt mich total. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, dass ich es davon gehört habe, aber jetzt, das war ein Tweet. Oder ich habe nur gelesen. Ja.
Es war natürlich nur der Tweet, ihr habt mich überführt, quasi den Song. Zumindest ich habe ihn noch nicht gefunden, bisher gibt's ihn nicht. Einen allerletzten machen wir noch, wir kennen natürlich die Prinzen, Küssen verboten. Gibt es etwa bezüglich Tinder-Matches und so weiter den Song Treffen verboten? Ganz kreativ umgedichtet, zum Beispiel mit der Textzeile, das Tinder-Match, der Fußballclub und Kino ist versaut, Treffen ist bei uns nicht erlaubt. Gibt es diesen Song tatsächlich oder habe ich mir das ausgedacht?
Ist das dann die andere Radiowelle, die das sich überlegt hat? Ich sage einfach ja.
Also MDR Sputnik?
Ja,
könnte schon so.
Haben
guten
Sie
Morgen Thüringen
Twitter?
Und
nein,
heute hier.
Nein, das hat so nicht stattgefunden.
Okay.
Doch, vor allen Dingen Küssen verboten, dann noch umzudichten auf Treffen.
Ja.
Also Digga, warum diesen Umweg gehen, wenn der Song bereits auf die Situation passt?
Also von der Dramaturgie des Spiels her müsste es aber trotzdem existieren, der Song. Eure Argumente stimmen eigentlich alle, deswegen gehe ich trotzdem mal auf ja.
Scheiße, Andreas, du kennst mich einfach zu gut, muss man sagen. Ja, sehr kreativ. Aktuell bei 56.000 Klicks. Diese Typen heißen die beiden, die das gemacht haben.
Ach, diese Typen.
Ja.
Ich habe auch im Radio bei mir in der Region.
Ja, genau.
In meiner Radioregion hatte neulich mit einer sehr guten Stimme, eine Comedian, weil ich leider den Namen vergessen habe, aber die hat immer statt Downtown Lockdown gesungen. Das fand ich auch nochmal kreativ.
Mhm. Aber mal so am Rande, wird auch wieder Zeit für ein Prinzenalbum, oder?
Ja. Soll passieren, oder?
Wahrscheinlich kommt dem nächsten Jubiläumsalbum oder so.
Ein bisschen haben die im Gewürzregal gefehlt, würde ich jetzt rückwirkend sagen, oder?
Prinzen sind auch super unterschätzt.
Die Wise Guys.
Auch.
Also Max ist tatsächlich ein Wise Guys Gewürz, würde ich da sagen,
Es ist ein dunkler Fleck in
War das eigentlich so, haben die mal gegeneinander gespielt? War das so wie Rolling Stones Beatles?
Nee, ich glaube, die
Wise
Guys
Prinzen?
waren nach den Prinzen. Und die Prinzen sind schon deutlich ein paar Hausnummern höher als die Wise Guys, würde ich sagen. Mit all meiner A-Cappella-Erfahrung.
Die Prinzen war eine der ersten Bands, die ich live gesehen habe. Da war ich sehr, sehr klein. Da sind sie mit einem Raumschiff auf der Bühne gelandet. Und und dann sind sie ausgestiegen und haben Mann im Mond gesungen. Das war eine meiner allerersten. Ja. Aber ich war noch sehr, sehr klein, fand es super gut.
Herr Sebastian Krumbiegel steigt aus einem Raumschiff. So, deine Konzerterfahrungen sind seitdem nur schlechter geworden. Würde ich jetzt mal so tippen. Sebastian Krumbiegel in its best mit roten Haaren steigt aus einem Raumschiff. Also.
Vor allem vorher hatte auch noch Dagmar Berghoff, die ehemalige Tagesschausprecherin, auch die Ankunft des Raumschiffes angekündigt. Und ich in meinen 6 Jahren oder so dachte halt wirklich, dass auf der Videoleinwand jetzt erstmal Tagesschau geguckt wird und dann sie sagt, dass über der Deutschlandhalle in Berlin auf einmal ein Raumschiff landet. Und dann erst bestimmt eine halbe Stunde später habe ich es verstanden, was hier eigentlich gerade abgeht. Also es war wirklich prägend. Ja, das stimmt. Du hast recht.
Wow.
Ja.
Was wäre das für ein geil edukativer Move, wenn man fortan bei Konzerten, die um 20 Uhr losgehen, einfach erstmal eine Viertelstunde Tagesschau zeigt. So. Leute, wir wollen, dass unser Publikum sich informiert. Wir gucken jetzt hier die Tagesschau. Das wäre mega.
Ja, voll. Stimmt.
Oh, ich glaube, wir werden es trotzdem nicht schaffen, die ganze Historie der Prinzen hier in diesem Smalltalk aufzuarbeiten. Ich meine, die Jungs hatten wirklich Hits. Das ist eigentlich eine Spezialfolge, würde ich sagen, vom Podcast.
Gabi und Klaus ist eigentlich der beste Song, völlig unterschätzt. Ja. Das ist auch mal mit Substanz. Das ist aber eine Gabi und Klaus. Da könnt ihr, hört euch mal
Jungs,
Gabi und Klaus.
Das ist mal mit Substanz.
Das hört ihr euch jetzt bitte an. Und dann möchte ich auch so eine Liebesgeschichte.
Safe, ey. Das klingt wie etwas, das mein Vater zu mir hätte sagen können. Wenn er unsere Mucke hört. Ja, das ist schon nicht schlecht, was ihr macht. Aber hör mal hier Gabi und Klaus von Die Prinzen. Das war noch geile Mucke.
Da musste ich wirklich noch lachen.
Ja.
Apropos, was erwartet uns denn da in nunmehr 2 Tagen, wenn diese Podcast-Folge rauskommt? Neue Musik von euch ist am Start. Erzählt mal ein bisschen, auf was können die Hörer sich da freuen?
Ey, die Hörer können sich auf einiges freuen, lieber Andreas. Schön, dass du fragst. In 2 Tagen kommt unsere neue Single raus. Die heißt Magst oder Stirbst und die komplettiert den ersten Teil unseres Albums. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es aktuell wahnsinnig schwierig ist, Songs bei sich zu behalten, um irgendwann auf ein Album abzuzielen, das in unabsehbarer Live-Zukunft mündet. Deswegen bringen wir jetzt am Freitag den ersten Teil unseres Albums raus, der mit Magst oder Stirbst dann 4 Songs umfasst. Das war Was zum Fick, das war Das Schlaflied für Aufgewachte, das war Hauskind Baum und eben jetzt Magst oder Stirbst. Es ist die wahrscheinlich ernsteste und düsterste Nummer, die wir je geschrieben haben. Was hier den Kreis zu unserem Gespräch auch nochmal zumacht, wenn wir darüber sprechen, wie kann man eigentlich was Lustiges schreiben in Zeiten wie diesen? Und das fällt uns tatsächlich nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, dann was Lustiges zu schreiben, wenn so diese Live-Energie fehlt und so dieses Blödeln auf Tour und unterwegs sein und vor allen Dingen Leute treffen und Gespräche haben, die vor allen Dingen mir extrem fehlen. Ich bin tendenziell, glaube ich, ein lustiger Mensch, wenn man mir Menschen gibt. Wenn man mir Menschen gibt, wenn ich mit Leuten sprechen kann, dann habe ich eine gute Zeit und da passiert viel, mit mir vor allen Dingen auch. Ist nicht für alle angenehm, aber für mich. Und ich glaube deswegen, unser neues Album, dessen Titel wir ja auch schon verraten können, dass da Emotions heißen wird, heißt nicht umsonst Emotions. Der englische Titel natürlich, um auch die ironische Hintertür wieder aufzumachen, aber es wird mit Abstand das gefühlvollste und beste Album, das wir je gemacht haben, denn wir werden natürlich die Trennung unserer Eltern aufarbeiten.
So.
Und all das aufarbeiten, das wir haben liegen lassen, das im Spaß untergegangen ist und jetzt während der Pandemie war endlich mal Zeit, den eigenen Keller der Emotionen auszuräumen und dann den Song zu schreiben, der diese Wunde vielleicht ein für alle Mal heilen kann.
Es ist eine Befreiung.
Wow.
Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkam.
Das war ja voll der Sehnstriptease jetzt hier am Ende.
Mann, Leute. Das muss an der Kälte hier im Keller liegen, ehrlich gesagt. Ich bin einfach schon so, das ist so, nach müde kommt doof und kurz vorm Erfrierungstod kommt deep.
Emotional. Ja.
Also den ersten Teil des Albums hören wir übermorgen und danach gibt es noch 2 weitere Teile. Habe ich das, genau, ne?
Ja, das ist der Plan.
Ja.
cool. Macht ihr auch so Merch-Kram mit hier große Box verkaufen mit und allem und für die super Hardcore-Fans, weil die haben wir hier an der Stelle mal jetzt leider, wir müssen mich eigentlich zum Schluss kommen, aber ihr habt ja auch eine ganz, ganz großartige, tolle Community und Fanbase oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall Leute, die euch echt geil finden und abfeiern und euch supporten und für euch da sind. Das muss man ja hier an der Stelle auch mal kurz sagen und erwähnen
komplett,
und loben und cool und
ja.
Das ist sehr wichtig, sowas und solche Menschen zu haben, die einen da irgendwie unterstützen. Wollt ihr den noch grüßen vielleicht hier? Oder
ja, klar. Wir wollen natürlich unseren Club grüßen.
Den Lumpenclub, beste Club.
Genau. Das sind super Leute da drin.
Jetzt seht mal noch absurd. Kurz, was das ist. Sonst sind wir natürlich heute nicht zugekommen, aber fass das mal kurz zusammen, was das
ein, ist. Quasi wie ein inzwischen kennen alle Patreon. Wir sind da beim deutschen Anbieter davon, getnext.to. Und da haben wir schon im Mai letzten Jahres unser virtuelles Clubhaus eröffnet, wo sich Leute vernetzen können, die uns gut finden und uns auch finanziell unterstützen können. Und dafür machen wir ganz viel Community-Bindung. Wir machen dort einen Podcast. Wir machen ein Zoom-Meeting einmal im Monat, das wirklich sehr kurios ist, weil
toll.
Ja, sich die Leute halt untereinander so cool vernetzen und es entsteht da eine total gute
Community. Ihr habt Clubhouse erfunden?
Ja, quasi, genau. Wir haben Clubhouse gemacht, bevor Clubhouse wirklich kam.
Ja.
Und da sind die besten Leute.
Es ist wirklich einfach so ein krasser Insight, den man jetzt auf Social Media nicht unbedingt teilt. Die kriegen da Demos zu hören in ihrer absoluten Rohversion, die erste Version des Songs, den wir dann irgendwie auf Handy aufgenommen haben. Hintergrundinformationen. Und wie gesagt, das ist vergessen, glaube ich, vor allen Dingen wir so ein bisschen. Uns fehlt die Zeit auf der Bühne, aber ganz, ganz, ganz vielen Leuten fehlt auch die Zeit vor der Bühne. Wenn es gibt ja einfach diese Menschen, jeder kennt die, die fahren nicht in den Urlaub, die sparen das ganze Jahr um Rock am Ring, Hurricane und keine Ahnung, Deichbrand machen zu können. Das ist ihr Urlaub. Und dann haben die da ihre Festival-Crews und die treffen die aktuell nicht. Und es ist ganz, ganz süß. Wir haben natürlich dann auch einen Discord-Server und so, da zu sehen, wie die sich vernetzen und miteinander ins Gespräch kommen, weil unsere Mucke offensichtlich ein sie verbindendes Element ist. Und ja, um da jetzt auch nochmal den Sack der Emotions aufzumachen, das war ganz, ganz süß zu sehen, wie man vor allen Dingen für uns dieser Horizont aufging. Ach krass, nicht nur uns fehlen Konzerte, emotional und wirtschaftlich. Nee, ganz viele Leute bedeutet das ganz viel, auf Konzerte gehen zu können, sich da auszuleben. Und das passiert gerade nicht und denen geht es damit auch nicht gut. Und das war so ein schöner Ort, so ein Safe Space, wo sie sich einfach auch so ein bisschen in Erinnerungen suhlen konnten, miteinander. Das ist ganz süß. Das ist voll süß.
Sehr. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch, glaube ich, allein hier schon ein paar Mal erwähnt, wie sehr ich darunter leide, dass ich nicht auf ein Festival oder Konzert fahren kann. Toll, dass ihr das für eure Fans und alle, die euch mögen, macht. Schön, dass ihr bei uns wart. Jonas muss unbedingt wieder in die Wärme.
Man kann mein Atemloch nicht sehen, glaube ich, oder?
Auch dazu gibt es natürlich den passenden Song von Das Lumpenpack. Wenn es darum geht, hauch mich an. Oder genau, so heißt er, glaube ich. Genau.
Hauch mich mal an.
Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr dürft gerne überall rum erzählen, dass ihr bei uns wart. Nein, aber nein.
Ja, machen wir. Dürfen mit uns angeben.
Ich wollte eigentlich sagen, ihr dürft gerne hoffentlich mal auch bald wieder nach Hamburg ins Rocket Beans Haus kommen, irgendwann mal, wenn es wieder geht. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, herzlich willkommen seid ihr immer. Und
vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, erzählt mal noch kurz, falls irgendjemand komplett hinterm Mond lebt und nicht weiß, wie man euch finden kann auf Instagram und Co. Haut mal raus, wie kann man euch folgen?
Hey, wir heißen Das Lumpenpack und man kann Das Lumpenpack bei Google eingeben und findet uns dort. Bei Instagram heißen wir @steilgetag, was am Anfang lustig klang und im Nachhinein eine Scheißidee war, weil es niemand findet. Aber das Internet ist für uns alle Neuland. Wir haben Fehler begangen und wir stehen dazu. Steht mit uns zu all den Fehlern, die wir noch machen werden.
Okay.
Finde ich gut.
Ja. Das war auf jeden Fall das emotionalste Interview, würde ich mal sagen, von Das Lumpenpack. Bisher haltet die Ohren auf sozusagen nach neuer Musik, nur noch 2 Tage. Und dann geht's los mit der Album-Trilogie. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Das war's hier bei Soundgäste. Ciao.
Tschüss.
Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.